Justitias Töchter. Der Podcast zu feministischer Rechtspolitik.
Herzlich willkommen zur 43. Folge Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Hier sprechen wie immer Selma Gater, das bin ich, und
Dana Valentina, hallo.
Wir sprechen hier in diesem Podcast in regelmäßigen Abständen über feministische Themen im Recht, über rechtspolitische Forderungen und aber auch über Rechtskämpfe, die eben Gleichstellungsanliegen zum Gegenstand haben. Und um solche soll es unter anderem heute auch gehen in dieser Folge zu Recht gemeinsam feministisch. Und der Anlass, darüber zu sprechen, ist ein unlängst erschienenes Buch, nämlich im April 2024 ist erschienen das Buch Jura Not Alone von Nora Markert und Ronen Steinke. Und wir haben heute Gelegenheit, mit einer der beiden AutorInnen hier ins Gespräch zu kommen über dieses Buch, über die Rolle vom Recht, über Rechtskämpfe für Gerechtigkeit, nämlich mit Professorin Nora Markert.
Ja, und wir machen es ja hier bei Justitias Töchter immer so, dass wir mit einer kleinen Einleitung beginnen, bevor wir mit unserem Gast ins Gespräch kommen und da eigentlich immer zwei Fragen stellen, nämlich einmal, was ist das Feministische und was ist das Juristische an einem Thema? Und heute bietet es sich vielleicht an, grundsätzlich nochmal darüber nachzudenken oder zu sprechen, was bedeutet das eigentlich, feministisch Jura zu machen oder auch feministische Juristin zu sein? Und wir haben ja hier im Podcast immer zwei Themen oder zwei Perspektiven, die uns eigentlich begleiten, egal um was es geht. Die erste Perspektive ist, dass es ganz oft um die Frage geht von Recht als Macht und auch als Unterdrückungsinstrument. Also wir haben hier ganz oft Beispiele, über die wir sprechen, in denen es um Ungleichheiten geht, die zum Beispiel durch das Recht auch festgeschrieben und aufrechterhalten werden oder die gerade erst durch rechtliche Regelungen produziert werden. Und dann geht es hier im Podcast darum, wie kann man daran was ändern, wie kann man das Recht gerechter gestalten, welche Reformmöglichkeiten gibt es. Das ist so die eine Perspektive.
Genau. Die andere Perspektive, die hat damit vielleicht auch schon ein bisschen zu tun, denn häufig ist ja gar nicht so sehr das Recht an sich noch das Problem, das war es historisch häufig, aber häufig ist ja das Problem, dass das Recht vielleicht noch nicht Schritt gehalten hat mit Entwicklungen, die stattgefunden haben oder dass das Recht schweigt zu eklatanten Ungerechtigkeiten. Und da kommt dann die zweite Rolle, denke ich, ins Spiel, nämlich das Recht als Gestaltungsmöglichkeit, als ein Mittel vielleicht entweder mobilisiert zu werden für eine bessere, gerechtere Gesellschaft oder auch angesprochen zu werden, um ja Verbesserungen mit sich zu bringen, indem man eben die Gesetzgebung adressiert für bessere Gesetze, dafür, dass zum Beispiel, das war hier Thema, möglicherweise die sexuelle Selbstbestimmung im Strafrecht besser geschützt wird, weil wir dann eben auch Übergriffigkeiten strafbar werden, die vormals straflos waren und deswegen vielleicht auch besonders häufig passiert sind. Und diese zweite Perspektive ist diejenige, die natürlich für den DJB, für den Deutschen Juristenbund, besonders interessant ist, weil es ein rechtspolitischer Verband ist, der sich mit konkreten Vorschlägen für Gleichstellungsanliegen einsetzt. Und es gibt aber natürlich auch weitere Formen, Recht zu mobilisieren, strategische Prozessführung, darüber werden wir heute sicherlich ins Gespräch kommen, die Mobilisierung von Recht vor Gerichten, aber eben auch auf die Straße gehen, einfordern, dass das Recht nachzieht und dass die Gesetzgebung tätig wird.
Ja, und jetzt kommt eben dieses Buch, Jura Not Alone, das den wunderbaren Untertitel trägt, 12 Ermutigungen, die Welt mit den Mitteln des Rechts zu verändern. Und es ist eine Sammlung, eine Kollektion von 12 Kapiteln, die sich mit ganz, ganz unterschiedlichen Themenfeldern und Fragen beschäftigen, die immer unter diese Oberfrage passen, wie kann ich mit Recht eigentlich was tun, wie kann ich mich ganz konkret einsetzen, welche Rolle spielen die Gerichte, welche Aufgabe hat die Politik und wie kann vor allen Dingen auch die Zivilgesellschaft und jede einzelne Person, die ihr angehört, Druck erzeugen, damit sich etwas verändert, auch mit den Mitteln des Rechts. Und ich finde, das ist so ein Buch, was jetzt für unsere eigene juristische Ausbildung und Sozialisation etwas zu spät kommt. Also Jura Not Alone. Ich muss sagen, als feministische Juristin habe ich mich doch im Studium jetzt nicht immer so ganz nicht allein gefühlt, sondern im Gegenteil. Ja, ist doch schon als relativ einsame Angelegenheit verstanden, einen feministischen Blick auf Jura zu entwickeln. Ich hatte zum Glück so ein tolles Nebenfachstudium, das mir da einige Einblicke gegeben hat. Aber man musste dann doch erst so nach nach und nach eigentlich die verschiedenen Orte finden, an denen sich feministische Juristinnen tummeln, die zu spannenden Fragen arbeiten und sich austauschen. Da war für mich jetzt zum Beispiel der Feministische Juristinnen-Tag sowas ganz Wichtiges. Und ich finde dieses Buch deshalb so toll, weil es genau das alles bündelt und auch ganz, ganz viele Tipps und Hinweise zum weiteren Nachdenken gibt. Und eigentlich letztlich all das, wo ich jetzt sagen würde, das mussten wir uns vielleicht in unserer Studienzeit noch so mühsam zusammensammeln, einmal so schön bündelt. Oder wie würdest du das beschreiben, Selma?
Ja, vielleicht war es bei mir ein ganz bisschen anders, weil ich hatte das Gefühl, dass meine Vereinsamung in dem Moment aufhörte, als ich entdeckt habe, dass es sowas gibt wie eine feministische Rechtswissenschaft und dass man tatsächlich Feminismus und Recht zusammendenken kann, weil ich bin gestartet in das Studium und bin sehr schnell, glaube ich, diesem Mythos aufgesessen von Recht hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Alle, die hier sind, um die Welt zu verbessern, studieren sie lieber soziale Arbeit. Das war ja irgendwie immer so das, was einem auch so gesagt wurde. Und dass Recht völlig apolitisch ist. Also, dass auch Politik bei Recht eigentlich nichts zu tun hat und eine politische Haltung da nicht gut aufgehoben ist. Und das wurde in dem Moment, als ich gemerkt habe, dass es eben eine feministische rechtliche Community gibt. Die habe ich insbesondere beim Feministischen Juristinnentag kennengelernt. Das war für mich wirklich ein absolutes Aha-Erlebnis oder eine Welt, die sich da aufgetan hat, als ja Mythos enttarnt einerseits und andererseits habe ich dann halt irgendwie auf einmal auch ganz anders Jura studieren können und viel motivierter und in viel besserer Begleitung und mit viel besseren Vorbildern auch vor Augen derjenigen, die eben mit Recht schon diese coolen Sachen machen und die eben Feminismus und Recht, und das dachte ich eben, das kann man eigentlich gar nicht zusammendenken. Das passt, also das schließt sich logisch gegeneinander aus, die das tun. Und das war eigentlich für mich ein total schöner Moment.
Ja, und ich hatte diesen Feminist Awakening Moment auf jeden Fall auch in meinem Studium. Und ich hatte das große Glück, dass wir eine Juniorprofessorin hatten für Legal Gender Studies, nämlich Ulrike Lemke, die auch eine Veranstaltung angeboten hat. Und das ist ja etwas, was bis heute auch überhaupt nicht üblich ist an juristischen Fakultäten. Es gibt überhaupt ganz wenig Lehrende und Forschende überhaupt, die in diesem Themenfeld arbeiten und da auch ausgewiesen drin sind in ihrer Denomination an den Universitäten. Und vielleicht ist ja auch da dieses Buch dann eine Chance, gerade wenn es da keine eigenen Angebote gibt, da entsprechend selber sich auch vielleicht in Lesekreisen und ähnlichen Formaten, sowas hatten wir nämlich damals dann irgendwann auch im Studium und das war ganz toll, sich da auch selber solche Orte zu schaffen.
Ja, aber speaking of die wenigen feministischen Juraprofessorinnen, eine haben wir heute und eine ganz besonders coole und herausragende und jetzt eben auch Co-Autorin dieses Meisterwerks haben wir heute hier im Podcast zu Gast und wir freuen uns wirklich sehr, liebe Nora, dass du uns heute zugeschaltet bist.
Ja, ich freue mich auch schon.
Bei uns im Podcast hat es gute Tradition, dass wir immer zunächst einmal unseren Gast vorstellen. Und das ist bei dir gar nicht so ganz einfach, weil man ganz, ganz viel erzählen könnte und ein bisschen auswählen muss. Wir haben aber das Glück, dass du schon einmal bei uns im Podcast zu Besuch warst, nämlich zum Thema Equal Pay. Die Folge werden wir euch auch auf jeden Fall verlinken. Und da haben wir dich auch schon einmal vorgestellt. Deswegen habe ich jetzt versucht, ein paar andere Akzente vielleicht nochmal zu setzen und hervorzuheben. Nora Markert ist seit 2020 Professorin für internationales öffentliches Recht und internationalen Menschenrechtsschutz an der Universität Münster. Vorher war Nora Juniorprofessorin für Völkerrecht, öffentliches Recht und Global Constitutionalism an der Universität Hamburg. Dort hat Nora auch die Refugee Law Clinic geleitet. Nora, du hast eine mehrfach ausgezeichnete Promotion geschrieben zum Thema Kriegsflüchtlinge. Ich finde, was dich auch besonders auszeichnet, ist die Vielzahl von Forschungsaufenthalten, die du absolviert hast. Also du hast viel Zeit auch in anderen Ländern verbracht, unter anderem in London, in Ann Arbor, in New York. Und was heute auch ein Thema sein wird, auf das wir eingehen werden, ist dein unglaubliches gesellschaftspolitisches, dein ehrenamtliches Engagement. Ich habe jetzt die Refugee Law Clinic schon angesprochen. Du hast auch an der Humboldt-Universität zu Berlin die dortige Humboldt Law Clinic Grund- und Menschenrechte mitbegleitet und mitgeprägt. Du bist Gründungs- und Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Freiheitsrechte, betreust dort strategische Prozesse, unter anderem zum Thema Entgeltgleichheit. Darüber haben wir schon mal gesprochen, aber zum Beispiel auch zu dem Thema Paragraph 219a Strafgesetzbuch abschaffen. Das ist das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, über das wir hier auch mal gesprochen haben, das es mittlerweile so nicht mehr gibt, zum Glück. Setz dich dort auch für das Thema soziale Grundrechte besonders stark ein. Und natürlich bist du auch Mitglied im Deutschen Juristinnenbund. Wir wollen heute über das Buch sprechen, das zurzeit, würde ich mal sagen, in aller Munde ist in der juristischen Fachwelt. Das Buch trägt den Titel Jura Not Alone. Du hast es gemeinsam geschrieben mit Ronen Steinke, der ist rechtspolitischer Korrespondent bei der Süddeutschen Zeitung. Und es hat den Untertitel 12 Ermutigungen, die Welt mit den Mitteln des Rechts zu verändern. Und das gibt auch schon so ganz schön das Programm der 12 Kapitel in diesem Buch vor. Erschienen ist es kürzlich im April 2024 im Campus Verlag. Und wir wollen darüber heute sprechen und das auch zum Anlass nehmen, ja, vielleicht auch etwas größer die Frage zu stellen, welche Gestaltungsmöglichkeiten hat man eigentlich mit dem Recht und wie kann man es auch produktiv nutzen, um eben etwas zu verbessern. Und uns interessiert natürlich zunächst einmal, wie kam das eigentlich zu dieser Idee und auch zu der Zusammenarbeit zwischen dir und Ronen Steinke, dieses Buch zu schreiben?
Ja, also die Idee, sowas entsteht ja immer so ein bisschen am Rande von irgendwas und mal so zwischendurch hat man mal so ein Gespräch und Ronen Steinke und ich teilen ein großes Interesse für das lesbare Schreiben, also für die Darstellung von komplizierten Sachverhalten auf eine Weise, dass möglichst viele Leute damit was anfangen können und das verstehen und sich dann auf der Basis eben auch an Diskussionen beteiligen können. Er als Journalist macht das natürlich beruflich und auch mir ist das sehr wichtig. Und wir durften zum Beispiel mal mit einer Gruppe von Studierenden in die Redaktion der Süddeutschen Zeitung kommen und haben dort journalistisches Schreiben geübt und Texte kritisiert und das war ganz, ganz toll. Und am Rande dieser Arten von Austausch oder auch mal ein Interview, wo man hinterher noch ein bisschen quatscht, haben wir gedacht, man könnte ja vielleicht mal was zusammen machen. Und ursprünglich war die Idee, so eine Art Einführung in die kritische Rechtswissenschaft zu schreiben. Und das war uns dann irgendwie doch so ein bisschen zu schmal einerseits, was das Publikum vielleicht angeht und andererseits auch ein bisschen zu abstrakt oder zu verkopft. Und wir haben uns dann entschieden für diese sehr, sage ich mal, greifbare Art der Einführung, die über Geschichten funktioniert und dabei quasi so ein bisschen die Rechtskritik und auch vielleicht das, wo man was nachlesen kann, noch so einstreut für die, die gerne weiterlesen wollen. Also wirklich ganz, ganz offen, ganz einladend und das ist uns beiden ja sehr wichtig und das hat auch beim Schreiben dann total viel Spaß gemacht.
Du hast jetzt gesagt, ihr habt euch dezidiert gegen ein eher lehrbuchartiges Buch entschieden. An wen richtet sich denn jetzt Jura Not Alone? Also habt ihr da eine Zielgruppe vor Augen gehabt? Die wollen wir erreichen. Die sollten vielleicht von diesen Geschichten gehört haben.
Ja, also das ist sozusagen für alle, die es angeht. Und Jura geht uns alle an, ist einer unserer Slogans, weil das Recht bestimmt eben alle Bereiche unseres Lebens. Und manchmal merkt man das nicht so, weil alles prima funktioniert. Und manchmal reibt man sich aber auch daran, weil es unfair ist oder weil es nicht funktioniert oder weil Menschen vom Recht im Stich gelassen werden. Und wir versuchen eben deswegen wirklich für alle so eine kleine Einführung zu geben in die verschiedenen Rechtsbereiche, die wir da besprechen. Und das ist natürlich immer super selektiv, aber wir machen jetzt gerade nicht wie in einem Lehrbuch so eine Rundumschlag über alles, was wichtig ist zum Thema X. Das wird dann schnell langweilig und entweder super detailliert oder viel zu oberflächlich, sondern wir suchen uns so ein paar Sachen raus jeweils, an denen man was zeigen kann, was wir interessant finden und wo man auch aktuelle Geschichten zu erzählen kann. Und insofern ist es sehr selektiv und hat gerade nicht so einen Anspruch, alles abschließend zu erklären, sondern eher Lust zu machen auf mehr.
Und inwieweit ist der Titel eigentlich Programm? Also ich muss erst mal mich outen, dass ich ehrlicherweise erst den Wortwitz verstanden habe, als Laura hier letzte Folge zu Gast war und das als feministisches Fundstück mitgebracht hat. Und jetzt habe ich mich auch total dumm gefühlt. Jura not alone, you are not alone, völlig klar. Ich habe erst mal daran gedacht, ah ja, okay, cool, Jura mal nicht alleine, weil das ist ja etwas, was gar nicht selbstverständlich ist. Ne? Man geht durch die juristische Ausbildung, ist erstmal so auf der Schiene irgendwie ich gegen alle anderen. Aber dieses You are not alone ist ja auch ein Versprechen. Inwiefern löst das Recht das ein und welche Rolle oder inwiefern sind die Geschichten, die in dem Buch erzählt, stellvertretend für dieses Versprechen?
Also die Titelsuche ist ja immer nicht so leicht bei so einem Buch. Und es gab noch ganz, ganz viele andere, sehr unterschiedlich gute KandidatInnen für Titel. Und wir haben uns hinterher auf diesen geeinigt, weil wir den so toll programmatisch fanden, weil er einerseits sagt, das Recht lässt einen nicht in allen Fällen wirklich alleine, sondern man kann eben mit dem Recht auch was machen und eine Teilhabe, ein Mitmachen quasi durch das Recht auch erkämpfen. Es hat aber auch die Bedeutung, und das war vielleicht so die erste Zielgruppe, von der wir ja ausgegangen sind, so eine Art Einführung für Jurastudis zu schreiben, die da in der Vorlesung sitzen und sagen, oh, das ist alles so trocken. ich wollte eigentlich die Welt verbessern, was mache ich hier eigentlich? Denen zu sagen, you are not alone, es gibt noch mehr Leute wie euch und die machen auch schon coole Sachen und da könnt ihr mitmachen und die warten schon auf euch. Bleibt also bitte dabei, um auch so ein bisschen zu sagen, wir brauchen gerade auch die, denen Jura noch nicht gut genug ist, also die was verändern wollen und die die ganze Zeit so ein Fremdheitsgefühl haben oder einen Störeffekt oder so. Und drittens zeigen unsere Beispiele ganz häufig, dass wenn man die Welt mit den Mitteln des Rechts verändern will, dass man sich dann mit anderen zusammenschließen sollte und dass man daraus ganz viel Kraft schöpfen kann. Und das gilt, glaube ich, im Jurastudium, wo Lerngruppen immer eine super Idee sind oder Lesekreise oder kritische Juragruppen oder feministische Aktivgruppen oder so, bis hin zur juristischen Praxis später und auch für ganz, ganz normale Leute, die plötzlich merken, das Recht lässt sie hier alleine, sie haben ein Problem und die sich dann Unterstützung suchen. Und all diese Bedeutungen quasi finden sich in diesem Titel wieder und deswegen mag ich ihn auch selber total gerne.
Ja, er ist ganz großartig und ich finde auch dieses gerade ja gemeinsam mit Jura an Jura zu arbeiten, das trägt auch so die einzelnen Kapitel sehr stark oder die tragen diesen Titel auch durch das Buch in den einzelnen Kapiteln. Ihr habt euch jetzt dafür entschieden zu beginnen mit einem Kapitel zum Thema Klimaschutzrecht, das den Untertitel trägt, können wir mit Jura den Planeten retten? Also da wird erstmal ein ganz großer Anspruch ja auch aufgemacht. Warum ist denn das Klimaschutzrecht ein sehr gutes Beispiel, wie das überhaupt möglich sein kann, mit den Mitteln des Rechts den Planeten zu retten, wenn wir es mal so sagen wollen?
Ja, also dass wir mit dem Kapitel anfangen, das hat verschiedene Gründe. Einmal war es eines unserer Probekapitel und das war das, aus dem wir so ein bisschen dann das Modell, also für den Verlag schreibt man ja erstmal so Probekapitel und sagt, hier, das ist unser Pitch, das wollen wir gerne machen. Und das war das, was allen am besten gefallen hat von den ersten Fassungen, die wir da eingereicht haben und was wir so ein bisschen als Modell genommen haben für die anderen. Aber es ist auch ein Kapitel, was einerseits so ein bisschen ganz aktuelle Auseinandersetzung und wirklich schwere Auseinandersetzung darum, was ist zulässig in einer Demokratie und wie viel Druck darf ausgeübt werden auf der Straße und so weiter, was das verbindet mit auch der Perspektive, man kann, wenn die Politik einfach nicht handelt und es wird immer schlimmer, dann kann man mit dem Recht sie dazu zwingen, das quasi zu machen. Und wir hatten dann den Klimaschutzbeschluss ja schon eine Weile und haben jetzt kürzlich auch noch den Klimaseniorinnenbeschluss, also das Bundesverfassungsgericht und dann jetzt Klimaseniorinnenentscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte bekommen, wo sich so ein bisschen zeigt, die Politik denkt in Legislaturperioden. Die müsste eigentlich gestalten, macht es aber nicht, sondern verschiebt es immer auf das nächste Mal und ja, und das können wir dann irgendwann noch machen. Und bis vor einiger Zeit war der Klimawandel ja auch noch nicht so ganz deutlich spürbar, wie das jetzt in den letzten Jahren geworden ist. Und so, dass man das Gefühl hat, obwohl es natürlich nicht stimmt, man hätte noch Zeit. Und Gerichte operieren halt nach einer anderen Logik. Die entscheiden nach den Standards des Rechts und nicht nach Kriterien der Wahrscheinlichkeit, wiedergewählt zu werden mit einem bestimmten schmerzhaften Maßnahmen, die jetzt noch gar nichts bringen, weil sie erst in der Zukunft was bringen. Und zwar haben sie dann was gebracht, wenn man nichts merkt und die jetzt aber schon wehtun. Das ist einfach für politische Zeiträume super schwierig, da wirklich ranzugehen. Und deswegen ist sozusagen dieser Druck durch das Recht so ein wirksames Mittel, glaube ich, gewesen. Das lenkt natürlich jetzt sehr den Fokus auf die Gerichte. Recht ist ja mehr als Gerichtsentscheidungen und wir versuchen auch so ein bisschen andere Beispiele dafür zu zeigen. Aber mein Eindruck war, deswegen ist es ein guter Start eigentlich, weil das Politische des Rechts einerseits so thematisiert und andererseits aber auch das Besondere des Rechts.
Und ihr zeigt ja dann in dem Kapitel auch auf, um zu den Gerichten zu kommen, also um diesen Druck zu erzeugen, den du jetzt gerade beschrieben hast, auch der dann möglicherweise die Politik nochmal dazu bringt, auch tätig zu werden, braucht es aber auch Menschen, die losziehen und was tun.
Genau, ja, also es braucht halt einfach die Leute, die es einfach machen. Ich sag gerne, machen ist wie wollen, nur krasser. Also einfach sozusagen losgehen und sagen, wir machen das jetzt. Klar sollte man sich dann auch juristische Expertise suchen möglichst. Ganz, ganz viele, also ich glaube 98% aller Verfassungsbeschwerden sind ja unzulässig und werden abgewiesen. Also das ist schon echt eine Kunst, dass man überhaupt gehört wird in Karlsruhe. Aber das sind Jugendliche, die sagen hier, meine Zukunft steht hier auf dem Spiel, wenn hier nichts passiert. Und insofern so Leute wie du und ich, die einfach gesagt haben, wir nehmen uns jetzt die Zeit und das ist ja auch gar nicht so trivial, ne? Also vor Gericht ziehen kostet nicht nur Geld, es kostet auch Zeit. Es ist wahnsinnig anstrengend, es ist wahnsinnig belastend, es zieht sich hin. Man muss dranbleiben, man darf den Mut nicht verlieren. Und gerade dann ist, glaube ich, dieses das Zusammenmachen auch unheimlich wichtig.
Ja, das zielt so ein bisschen auf wiederum dieses Versprechen, you are not alone, you are not alone, was ja durchaus, also Dana hat es angesprochen, dann doch darauf angewiesen ist, das Recht, dass es mobilisiert wird und so weiter und so fort. Und du sagst, zusammenschließen und es sind Leute wie du und ich, aber gleichzeitig haben wir ja den Befund, dass ganz viel Recht nicht mobilisiert wird und dass ganz viel, wo das Recht eigentlich, sagen wir mal, gut ist, vielleicht auch progressiv ist oder die richtigen Rechte bereithält, davon kein Gebrauch gemacht wird und das dann de facto, also das, was sich dann stattfindet in der Gesellschaft, eigentlich eklatantes Unrecht ist, aber niemand macht es. Also wie, ja, also wie glaubhaft ist dann sozusagen dieses Versprechen, you are not alone, wenn das gerade die Justiz oder eben der Rechtsweg so schwierig zu begehen ist für viele Leute.
Ja, also ich glaube, die Beispiele liegen da fast auf der Hand, ne? Also das Thema Entgeltgleichheit haben wir ja schon in einer eigenen Folge mal besprochen. Das Recht auf Entgeltgleichheit gibt es schon ganz lange. Aber es durchzusetzen ist einfach so schwierig und so anstrengend, dass es ganz wenige Frauen nur nutzen. Und dass die Fälle auch, es ist wirklich schwierig, so einen Fall zu gewinnen, auch selbst wenn die Fakten total klar sind. Vielleicht ein zweites Thema ist so die Wahrnehmung zum Beispiel von sozialen Rechten, also die verschiedenen Ansprüche, die Familien mit niedrigen Einkommen beispielsweise haben, die sind alle bei unterschiedlichen Behörden, die haben alle unterschiedliche Voraussetzungen, man muss viele Formulare einreichen, man muss das auch immer wieder alles nachweisen und viele Leute kriegen das einfach nicht hin. Also selbst ich als promovierte Juristin habe oft Probleme zu klären, was meinen die jetzt, was wollen die jetzt genau von mir, wenn ich von Behördenschreibe kriege. Also bei mir vor allem im Steuerrecht, aber im Sozialrecht ist es nicht wirklich einfacher, wo Rechte nicht genutzt werden, wo Leute deswegen nicht das kriegen, was ihnen zusteht. Im Antidiskriminierungsrecht haben wir ganz viele Mobilisierungshürden verschiedener Art, prozessual, aber auch tatsächlich. Und das ist eine ganz fundamentale Ungerechtigkeit. Wir haben natürlich mit der Prozesskostenhilfe oder auch Beratungshilfe oder öffentliche Rechtsauskunft wie in Hamburg natürlich Unterstützungsmöglichkeiten, aber auch die hängen dann wieder davon ab, wie erfolgversprechend der Fall jetzt ist. Ich muss das wissen, dass es das überhaupt gibt und. Insofern, ja, ist das ein Riesenproblem und ich glaube, da sind gerade so zivilgesellschaftliche Initiativen wie Law Clinics eine Möglichkeit, so ganz niedrigschwellig zum Beispiel Rechtsrat anzubieten, dass man eben nicht gleich zum Anwalt muss und das Gefühl hat, das wird jetzt sofort teuer, sondern dass Studierende gerade in solchen Bereichen, wo Rechtsmobilisierung total schwierig ist, sich engagieren. Die Uni Frankfurt, Frankfurt am Main beispielsweise, hat eine Klinik auch im Sozialrecht. Und eine zweite Möglichkeit ist, es gibt natürlich ganz viele zivilgesellschaftliche sonst Beratungszentren, auch die Kirchen machen sowas ganz viel. Und strategische Prozessführung ist nochmal so eine Möglichkeit zu sagen, wir suchen uns Fälle, die besonders gut unterstützt werden müssen, weil wir hier auf eine Präzedenzfallentscheidung hoffen, die dann ganz vielen anderen Menschen den Weg ebnen wird.
Mhm. Ja, vielleicht können wir da kurz nochmal unsere Hörerinnen und Hörer abholen. Jetzt ist Bezug genommen worden auf das Konzept der strategischen Prozessführung. Was steht denn da dahinter?
Ja, strategische Prozessführung, das ist ein Konzept, das gibt's schon ganz lange in ganz unterschiedlichen Formen. Und die Idee ist, dass man bestimmte gesellschaftliche Verbesserungen versucht, gezielt durch gerichtliche Verfahren durchzusetzen, was auch immer die dann sind. Also das sind nicht immer unbedingt progressive Ziele. Auch die Konservativen nutzen strategische Prozessführung. Insofern ist es ein Tool quasi, was man benutzen kann, ein Werkzeug. Und die Idee ist eben, dass man sich Fälle raussucht, durch die man eine sozusagen das Problem auf den Punkt bringen kann, KlägerInnen, die besonders geeignet sind, weil der Fall nicht durch irgendwelche sonstigen lebensweltlichen Fragen verkompliziert wird, sondern die Rechtsfrage sich so ganz klar stellt, die das auch durchhalten, die KlägerInnen, die da auch mitmachen wollen, dass man Öffentlichkeitsarbeit dazu macht und dass man versucht, durch einen optimal vorbereiteten Fall eine möglichst starke Gerichtsentscheidung zu erzielen in einem bestimmten Bereich. Das ist strategische Prozessführung und das kann man natürlich, sage ich mal, alleine machen. Also es gibt in Deutschland ganz viele Beispiele, insbesondere so FDP-PolitikerInnen, die das immer wieder gemacht haben in Bereichen wie Überwachung oder so. Aber sozusagen die neuere Entwicklung in Deutschland ist, dass sich eben Organisationen gründen, die versuchen, das systematisch zu machen und dafür auch systematisch Kapazitäten bereitzuhalten. Und das European Center for Constitutional and Human Rights in Berlin, ECCHR, das ist die erste Organisation meines Wissens, die in Deutschland, die das gemacht hat. Die machen so Fälle, transnationale Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Unternehmenshaftung im Ausland, Lieferketten, ganz verschiedene Sachen. Wirklich tolle Arbeit. Und die Gesellschaft für Freiheitsrechte ist ein bisschen jünger, die GFF. Und dann gibt es auch noch so Organisationen wie Human, die das in einzelnen Bereichen auch solche Klagen machen. Zum Beispiel Familienzusammenführungen haben die sich sehr engagiert und so. Also da gibt es inzwischen mehr. Aber die ganz große Vorbild ist vielleicht die ACLU, die American Civil Liberties Union, und die NAACP, also Organisationen, die in den USA so die Bürgerrechtsentscheidungen und auch die Gleichstellungsentscheidungen erkämpft haben.
Für die strategische Prozessführung ist also quasi der Fall oder die Erzählung besonders wichtig. Und ihr arbeitet ja auch in eurem Buch Jura Not Alone ganz viel mit Fallbeispielen, mit Erzählung. Das hast du auch eingangs schon berichtet. Um vielleicht mal eins rauszugreifen aus dem Strafrechtskapitel, das den wunderbaren Untertitel trägt: Was hilft gegen sexistische Paragraphen? Also wo sich ja auch irgendwie sehr aufdrängt, warum das ein Thema auch hier für den Podcast Justitias Töchter ist. Da schildert ihr unter anderem den Fall von Christina Hennel. Christina Hennel ist eine Medizinerin, die unter anderem als Ärztin auch Schwangerschaftsabbrüche durchführt, darüber auf ihrer Homepage auch informiert hat, Informationen bereitgestellt hat und mehrfach verurteilt wurde wegen eines Paragraphen, Paragraph 219a Strafgesetzbuch, den wir so jetzt heute nicht mehr haben, aber gegen den man sich offensichtlich auch erstmal mit den Mitteln des Rechts wehren musste, der nämlich das sogenannte Werben für Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe gestellt hat und darunter fiel auch die Information. Da haben wir übrigens auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht zu dem Thema. Da kommt auch Christina Hennel zu Wort. Das verlinken wir euch auch gerne in den Shownotes, wenn ihr da nochmal genauer reinhören möchtet. So ein Fallbeispiel. Hennel wurde verurteilt. Sie wehrte sich. Sie hat auch sehr viel Unterstützung erfahren. Also bei den Gerichtsprozessen waren dann auch regelmäßig große Demonstrationen, viele UnterstützerInnen vor Ort. Es folgte eine öffentliche Debatte. Es gab viel Medienberichterstattung auch darüber. Sie hat sich gewehrt, den Rechtsweg bestritten und hat schließlich auch eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe auf den Weg gebracht. Und was dann passiert ist, ist, dass die Politik handelte. Also auch noch bevor eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erfolgen konnte, hat sich die Politik dazu durchgerungen, diesen Paragraphen 219a Strafgesetzbuch zu streichen. Also man könnte sagen, eine echte Erfolgsgeschichte, und du hast jetzt aber auch eben schon deutlich gemacht, auch eine, die viel Kraft erfordert, Ausdauer, die einfach sehr viel auch Ressourcen frisst und ja, Zeit und Kraft bindet. Wofür braucht es diese Fälle und Erzählungen auch in eurem Buch? Also ihr habt euch ja auch da entschieden, ähnlich wie es für die strategische Prozessführung grundsätzlich wichtig ist, wie du gerade schon geschildert hast, auch da mit diesen Fallbeispielen und Erzählungen zu arbeiten. Wie wichtig sind die, um ja auch zu zeigen, wie man politisch etwas erreichen kann mit den Mitteln des Rechts?
Ich glaube, es ist wichtig, einfach damit man sich das mal vorstellen kann, was man denn machen könnte. Also es soll wirklich so ein bisschen Mut machen, eigene Ideen zu entwickeln. Und man liest dann immer von den großen Entscheidungen. Und es gibt so auch im Film dann diese Momente, die Leute stehen dann in so Gerichtsdramen auf den Treppenstufen des Supreme Court, der so weiß leuchtet mit seinen Säulen im Hintergrund. Man denkt immer so, wow, das sind echt tolle Leute. Aber all diese tollen Leute haben irgendwann mal damit angefangen oder hatten eigentlich nie vor, da mal zu stehen. Und es hat dann irgendwie sich so ergeben, weil sie eben bestimmte Ungerechtigkeiten nicht hinnehmen konnten und der Weg dann sozusagen irgendwann dahin geführt hat. Und ich glaube, diese Geschichten zu erzählen, ist einmal so ein bisschen diese, das sind ja natürlich dann so, Christina Hennel ist einfach eine feministische Heldin, die ist ganz großartig, aber die so ein bisschen nahbar werden zu lassen und die auch mal vorzustellen, wie sie dahin gekommen sind und wie sich das alles so ergeben hat. Das ist vielleicht so das eine. Das andere ist, über diese Geschichten auch mal plastisch werden zu lassen, was man alles machen kann. Also, dass auch Fälle, die man verliert, also zum Beispiel ihre Verfassungsbeschwerde ist ja dann nicht entschieden worden, dass sie aber trotzdem über ihren Rechtskampf eben diesen politischen Druck total erhöht hat. Also, dass das auch eine Möglichkeit ist, die Gerichte und auch die Medienberichterstattung und so weiter zu nutzen für so eine Mobilisierung, dass man eben die Diversität so der Arten, wie man vorgehen kann, vielleicht zeigt. Und auch so ein bisschen den Kontext dieser Kämpfe, also aus welchen Situationen heraus entstehen so große Entscheidungen. Und ich finde es auch persönlich ganz spannend, weil wir im Studium vor allem mit Obersätzen unterrichten, also oder so mit Leitsätzen besser gesagt, nicht mit Obersätzen, also auch damit natürlich, liebe Studierende, aber mit den Leitsätzen von Urteilen. Und da sind dann die einzelnen Personen mit der Geschichte, die zu dem Urteil geführt hat, gar nicht mehr erkennbar. Und in unseren Sachverhalten tauchen die als A und B auf. Und die Geschichten hinter den Urteilen, die mal sichtbar werden zu lassen und damit auch die Leute zu würdigen, die sie erkämpft haben, das ist vielleicht auch nochmal so ein Ziel des Buches.
Jetzt sind ja die AdressatInnen trotzdem sehr verschiedene. Und das finde ich auch spannend bei euch im Buch. Ihr schildert viele Fälle, die, und darüber haben wir jetzt viel gesprochen, vor Gerichten durchgekämpft werden, wo Rechte eingefordert werden, wo Ungerechtigkeiten sozusagen angeprangert werden. Aber es gibt ja auch viele Kämpfe, die sich von vornherein nur an den Gesetzgeber oder an die Gesetzgebung richten können. Zum Beispiel 218, ja, also die Reform des Abtreibungsrechts, des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch ist ja etwas, da müsste die Gesetzgebung ran. Und meine Frage zielt, glaube ich, so ein bisschen darauf, einerseits sind es unterschiedliche Sprachen, die man dann spricht, einerseits den Rechtsweg zu bestreiten, Rechte zu mobilisieren und andererseits aber zu sagen, wir haben diese Rechte noch nicht so, wir fordern sie ein, Gesetzgebung werde tätig, also dezidiert die genuine Politik zu adressieren, oder ist es vielleicht doch nicht so anders, weil, ihr schreibt auch einleitend, Recht ist politisch, immer. Und das würde ich auch so unterschreiben. Aber gibt es da dann vielleicht doch noch irgendwie einen Unterschied, der sich auch darin niederschlägt? Und das muss man sozusagen reflektieren, wenn man Recht entweder mobilisiert oder als noch werdendes Recht adressiert. Mhm.
Ja, also ich glaube schon, dass es einen Unterschied gibt und sozusagen der sich ergibt sich natürlich aus dem Eigenstand des Rechts gegenüber der Politik. Also das geht ja nicht in Politik auf. Das ist politisch, das ist durch politische Auseinandersetzung, Vorverständnisse und so weiter geprägt. Das ist auch, glaube ich, unausweichlich. Das geht vor allem darum, dass man sich das klar macht und das auch artikuliert. Und trotzdem, wenn ich versuche, den Gesetzgeber von irgendwas zu überzeugen, dann ist das Argument, dass zum Beispiel die Verfassung eine bestimmte Lösung gebietet, ja nur ein Argument unter vielen, was ich da machen kann. Und gerade jetzt bei Paragraph 218 ist es gar nicht so leicht, auch zu sagen, jetzt es braucht eine bestimmte Lösung, die jetzt vorgegeben ist und nur die müsst ihr umsetzen, sondern es geht eher darum, entkriminalisieren. Aber was man dann macht, da gibt es ganz unterschiedliche Arten, wie man das regeln kann. Und klar, da sind natürlich menschenrechtliche Argumente jetzt ganz wichtig geworden, weil die UN-Menschenrechtsausschüsse, insbesondere der UN-Frauenrechtsausschuss CEDAW, eben inzwischen doch sehr deutlich sagen, Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbruch ist mit den Menschenrechten nicht vereinbar. Und da hat sich einfach auch viel getan seit dem letzten Bundesverfassungsgerichtsurteil vor ungefähr 30 Jahren. Aber man kann eben auch zum Beispiel sagen, die Situation hat sich verändert oder die Unterstützung in der Bevölkerung macht was aus oder andere Länder haben hier Vorbildwirkung entfaltet. Warum machen wir das nicht wie die? Oder hier dieses und jenes Modell ist besonders, besonders gut oder das ist das, für das wir uns einsetzen. Man kann also empirische Argumente über die Probleme mit der aktuellen Lage und den negativen Folgen verbinden mit, sage ich mal, moralisch, politisch, ideologisch klingt jetzt immer so abwertend, aber sage ich mal so aus dem eigenen Vorverständnis heraus argumentieren, während man beim Recht natürlich gerade versucht, so ganz trocken, ganz dogmatisch zu argumentieren, sagen, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt und hier hat der UN-Ausschuss gesagt und deswegen ist das jetzt so, also richtig brav subsumieren. Mhm. Und das, finde ich, ist schon auch immer so ein Moduswechsel, den man als kritische Juristin unternimmt, dass man einerseits natürlich versucht, offenzulegen, es gibt dieses politische Moment im Recht, es gibt Vorverständnisse, die wirksam werden, und andererseits, wenn man versucht, ein rechtliches Argument zu machen bei Leuten, die politisch mit einem nicht einverstanden sind, das so weit wie möglich zurückzufahren und das so ganz, ganz, ganz trocken, knochentrocken juristisch zu formulieren. Und dadurch so ein bisschen so zu tun, als wäre das Recht eigentlich total unpolitisch. Mhm. Und wir haben auch in dem Kapitel, glaube ich, zum Völkerrecht so ein Beispiel von Leuten, die gesagt haben, so irgendwie ist das komisch, dass wir normalerweise beim Völkerrecht sagen, so das ist alles voll politisch und das ist alles irgendwie total unbestimmt. Und jetzt sagen wir beim Irakkrieg plötzlich, das ist rechtlich verboten, das sagt die UN-Charta dazu. Und dieser Moduswechsel ist aber, glaube ich, auch wichtig. Also, dass man eine Sprache findet für das, worum es jeweils geht. Mhm. Das ist, glaube ich, notwendig.
Ich finde, es ist auch ein großes Potenzial davon oder ein gutes Tool, was wir als Juristinnen haben, nämlich manchmal so gesellschaftspolitisch sehr aufgeheizte Positionen oder Diskussionen auf eine juristische Ebene zu heben. Und dann wird es auf einmal viel neutraler und nüchterner. Ja. Und man redet auf einmal über Rechte und eben nicht mehr nur über Befindlichkeiten.
Ja, also ich finde, das funktioniert im Asylrecht ganz gut. Also ich mache ja viel Migrationsrecht. Dana, du hast ja vorhin den Diss-Titel erwähnt. Da haben die Leute eben sehr unterschiedliche Auffassungen aus vor ganz unterschiedlichen politischen Hintergründen darum, wie wir mit Migration rechtlich umgehen sollten. Und sich da auf menschenrechtliche Grundstandards berufen zu können, ist ganz, ganz wichtig, weil das ist sozusagen die Basislinie, auf die wir uns eigentlich schon einigen können, glaube ich, mit fast allen Leuten, mit denen man da diskutiert. Wenn man sagt, wenn du das so machen willst, dann musst du vorher aus der Europäischen Konvention für Menschenrechte austreten und aus dem UN-Pakt für bürgerliche und politische Rechte und aus der UN-Frauenrechtskonvention und aus der Anti-Folter-Konvention und, weil die sagen alle, das geht nicht. Und wenn man dann sagt, okay, dieses Argument oder sage ich mal, oder weiß ich, dieses Modell, das ist dadurch einfach weg, dann kann man nochmal auf eine andere Art über Alternativen sprechen, als wenn die Leute einfach sagen, wir brauchen das jetzt aber. Und man sich dann sozusagen auf dieser moralisch, ökonomisch, strategisch-politischen Ebene mit ihnen auseinandersetzt. Die Auseinandersetzung muss man auch führen, aber da denke ich manchmal, da hat das Recht so eine Superkräfte quasi in so einer Diskussion, indem man sagt, also wenn du an die Menschenrechte glaubst, dann musst du dieses Argument ziehen lassen. Das geht jetzt so nicht mehr.
Das macht's aber dann auch gleichzeitig sehr attraktiv, oder das ist vielleicht auch die Erklärung dafür, warum es so attraktiv ist, auch Kämpfe im Recht oder rechtspolitische Kämpfe auszutragen, für eine rechtliche Anerkennung sich einzusetzen und zu streiten. Sehr gelungen ist es zum Beispiel, das, also weiß ich nicht, wie strategisch da die Klage dahinter war, aber für mich ein paradigmatisches Beispiel ist die dritte Option-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wo das Bundesverfassungsgericht anerkannt hat, es gibt eben nicht nur zwei Geschlechter. Aber auch jetzt, wenn wir dran denken, das Selbstbestimmungsgesetz, was jetzt durchgegangen ist, was wiederum eine große Aufwertung und auch eine Anerkennung, glaube ich, ist, tatsächlich für Transpersonen. Und gleichzeitig ist ja der Befund, oder zumindest beobachte ich das so, ist meine Wahrnehmung, dass die Gesellschaft da häufig in der Breite noch gar nicht so weit ist. Also, dass da vielleicht das Recht tatsächlich manchmal, also häufig muss man das Recht vor sich hertreiben und es zieht nach. So zum Beispiel bei der Ehe für alle, denke ich, war das der Fall. Bei anderen Bereichen bin ich mir da nicht so sicher. Und daher die Frage, glaubst du, dass man auch wirklich, also glaubst du an Wandel durch Recht und durch Rechte? Also, dass das funktionieren kann, erstmal die Rechte oder erstmal so die Rechtslage und dann kommt es schon auch noch an am hinterletzten Zipfel der Gesellschaft, dass wir wirklich irgendwie in dem Fall alle gleich sind.
Ja, das ist echt schwer zu sagen. Wahrscheinlich ist ein bisschen beides. Ich glaube schon, dass es, also ich meine, wir leben in der Demokratie, das Recht sollte schon, sage ich mal, das Recht der Bevölkerung sein, die auch dahinter steht. Und zugleich haben wir eben mit den Grundrechten ja auch Minderheitenrechte geschützt. Das heißt, wenn die Mehrheit das blöd findet, dann haben die Leute trotzdem diese Rechte und dann müssen sie auch im Gesetz dann ihren Niederschlag finden. Und insofern haben wir natürlich immer ein Spannungsverhältnis in diesem Bereich. Und ist es dann, also wenn man jedenfalls die Verfassung ernst nimmt, fast egal, ob die Mehrheit das jetzt gut findet oder nicht, weil wenn die Mehrheit sagt, wir haben Grundrechte, dann heißt das jetzt, dass diese Minderheit dann auch das darf, was man vielleicht blöd findet. Und zugleich, glaube ich, ist es schon total wichtig, auch für die, sage ich mal, für das Alltagsleben der Menschen, über die wir jetzt hier sprechen, dass wir sehr darum werben, das auch als ein ganz fundamentales Anerkennungswürde-Gleichheitsproblem zu sehen, dass man sagt, wir erkennen doch deine geschlechtliche Identität auch an. Du musst dich doch auch nicht verstecken, du musst die doch auch nicht ändern und du darfst die so leben, wie du die gerne leben möchtest. Und deine Art von Maskulinität hat hier genauso Raum wie eine nicht-binäre Person, die sich da halt nicht zuordnen will. Was ist eigentlich dein Problem? Also vielleicht nicht so konfrontativ mit was ist eigentlich dein Problem, sondern sich auf diesen Kulturkampf mit den Gender-Sternchen und dem alle müssen jetzt hier gleich werden und so weiter nicht einzulassen, sondern vielleicht auch kühl drauf immer wieder zu verweisen und zu sagen, ja, das ist einfach sozusagen, Menschen sind halt unterschiedlich und das ist doch eigentlich in der Demokratie auch gut so, dass wir uns gerade in dem, wie wir unterschiedlich sind, trotzdem als Gleiche anerkennen und dass wir gerade nicht alle gleich werden müssen. Das ist doch auch in deinem Interesse. Und vielleicht kann man über solche, sag ich mal, über ein solches Werben um Verständnis mehr erreichen. Und das ist vielleicht auch nochmal was dann aber auch eine Normalität einfach wird, die die Leute erleben und wo sie plötzlich irgendwie auch gar nicht wissen, warum sie da eigentlich dagegen sein sollen, wenn sie merken, wie wenig sie das im Alltag tatsächlich tangiert. Also so Normalität schaffen durch Normierung, ich bin da schon davon überzeugt, dass das auch so eine Wirkung haben kann.
Ich würde gerne auch noch mal ein bisschen zu sprechen kommen auf deine, ja, auf deine persönliche Haltung und auch wie es zu diesem Buch kam, noch mal aus deiner persönlichen Perspektive. Du stehst ja hauptsächlich im Hörsaal. Als Lehrende betreibst Forschung. Jetzt ist es ja nicht unbedingt so, dass total typische, dass Juraprofessorinnen auch so populäre Bücher schreiben, gemeinsam mit einem Rechtsjournalisten. Wie passt das denn aus deiner Sicht zusammen, ein solches Buch zu schreiben mit deiner Rolle, die du als Rechtsprofessorin an einer Universität hast?
Also mit meinem Selbstbild, glaube ich, als Juraprofessorin passt es ganz gut zusammen, weil einerseits ist natürlich, sind so Anfängerinnenvorlesungen genau Orte, wo man versucht, Kompliziertes möglichst einfach zu erklären. Das stößt immer wieder an praktische Grenzen. Das merke ich natürlich auch jeden Tag im Hörsaal. Aber der Versuch, sozusagen den Leuten was zu verklickern, der ist genau sozusagen, das ist der Modus, in dem ja auch dieses Buch geschrieben ist. Also ihnen einerseits zu sagen, wie wird's gemacht, aber auch zu sagen, was kann man vielleicht auch daran kritisieren? Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Was ist so der Kontext davon? Also auch Jura not alone, sozusagen nicht nur Jura, sondern auch so politisch, kulturelle und so weiter Zusammenhänge zu klären. Insofern dazu, glaube ich, passt es einerseits. Und andererseits sehe ich mich auch als eine Person, die mit Recht so ein bisschen so ein Herrschaftswissen hat, wie es manchmal heißt. Also Zugang zu einer sehr, sehr gesellschaftlich mächtigen Wissensformation, dem Recht hat und da sozusagen intern agieren kann, dass ich mich da in der Verantwortung sehe, das auch nach außen zu kommunizieren und das anschlussfähig zu machen und auch das, woran ich arbeite oder die Sachen, die mir wichtig sind, anderen offen zu legen. Ich bin hier an der öffentlichen Universität mit öffentlichen Geldern und Universitäten sind Teil der Gesellschaft und insofern begreife ich das schon auch als Teil meiner Tätigkeit, öffentlich zu kommunizieren zu den Inhalten des Rechts. Und das ist mir einfach wichtig, dass Menschen sich mit Recht beschäftigen und dazu braucht es so ein ganz, ganz basales Grundverständnis natürlich.
Mit Blick auf die Zeit, Selma, würde ich fast vorschlagen, dass wir zu einer Abschlussfrage kommen, oder?
Ja, das wollte ich auch gerade tun. Das Buch trägt ja, wir haben es schon erwähnt, den Untertitel 12 Ermutigungen, die Welt mit den Mitteln des Rechts zu verändern. Ihr schildert dann auch überwiegend Erfolgsgeschichten, natürlich auch mit Grenzen. Aber würdest du denn jetzt so sagen, die Leute oder würdest du denn sagen oder würdest du dich missverstanden fühlen, wenn man jetzt sagt, hier dieses Buch, das hat wirklich ein rein affirmatives Verhältnis zum Recht, das ist, sagt irgendwie, Recht ist ein tolles Tool, oder gibt es nicht auch Grenzen oder Ambivalenzen im Recht oder im Recht als eben Mittel, die Gesellschaft zu verbessern?
Also ja, ich würde tatsächlich sagen, wir versuchen natürlich viele Mutmachgeschichten zu erzählen, aber es ist gerade kein rein affirmatives Verhältnis zum Recht. Es ist, glaube ich, eine Einladung, es zu nutzen als ein Instrument, aber auch nicht total blauäugig zu denken, damit könnte man jetzt alles lösen. Wenn man sich in den rechtlichen Diskurs reinbegibt, dann schneidet man immer ein paar Sachen ab. Das heißt, es lässt sich nicht alles als rechtliches Argument formulieren. Man muss Sachen vereinfachen, man muss Sachen auf den Punkt bringen. Und dadurch verliert man immer so ein bisschen was an Differenzierung, an Realität, an Komplexität. Das ist das eine. Das sozusagen hat man sich eingekauft. Und das andere ist, dass man mit dem Recht auch nicht alles lösen kann. Also auch in ganz vielen Klimaschutzfällen werden Leute feststellen, dass die Gerichte irgendwie an ihre Grenzen stoßen, dessen, was sie mit ihren Mitteln eigentlich machen können an der Stelle. Und auch gerade im Kapitel Völkerrecht oder Menschenrechte sagen immer ganz viele Leute hinterher dann so, ja, das Kapitel war doch dann ganz schön deprimierend am Schluss. Weil das Recht lässt sich ja gar nicht durchsetzen oder das Recht einzufordern ist ganz schwierig und die Staaten verletzen das einfach. Im Asylrecht ist es natürlich ganz offensichtlich an den EU-Außengrenzen. Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie so die Silver Bullet ist, so die silberne Kugel, mit der man alles, was einen stört, aus dem Weg räumen kann, sondern man muss sicherlich auch weiterhin noch politisch kämpfen.
Wenn jetzt, und davon gehen wir aus, viele dieses Buch gelesen haben, sich ermutigt fühlen, einzumischen und einzubringen, was meinst du, was können sie ganz konkret tun und vielleicht wo gibt es auch noch besonders viel zu tun, was ihr jetzt nicht im Buch behandelt habt, weil es eben vielleicht noch keine Erfolgsgeschichte war, um eben selbst aktiv zu werden, mit den Mitteln des Rechts die Welt zu einem besseren Ort zu machen?
Also ich glaube, das, was jetzt mir im Moment so ganz, ganz, ganz am nächsten am Herzen liegt, ist tatsächlich wählen gehen als kritischer Akt. Wir haben ja ein Kapitel auch zur Demokratie, darüber haben wir noch nicht gesprochen, und so ein bisschen die Gefahren für die Demokratie, durch rechtsautoritäre, rechtsextreme Parteien. Und jetzt hatten wir gerade die Kommunalwahlen in Thüringen, es stehen Landtagswahlen in 3 Bundesländern an, es stehen aber auch die Europawahlen an. Und ich glaube, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass Leute auch zur Europawahl gehen. Der DJB hat eine ganz tolle Kampagne zur Europawahl, warum es wichtig ist, wählen zu gehen und wie wichtig das Europaparlament tatsächlich auch für Gleichstellungspolitik beispielsweise ist. Und dem kann ich mich nur anschließen. Wir haben nämlich kein Kapitel im Buch über das Europarecht. Da haben wir auch noch lange drüber gesprochen, ob es nicht doch noch eins braucht und welches dann rausfliegen müsste und oder. Und jetzt ist es so, wir haben jetzt kein Kapitel zum Europarecht. Aber ich glaube, kritische Perspektiven zum Europarecht und auch zu der, sage ich mal, so ganzen Freihandelsideologie, die den Marktfreiheiten und dem ganzen Europarecht so ein bisschen zugrunde liegt, da müsste man auch noch mal ran. Ich fände es toll, wenn mehr Leute dazu arbeiten und schreiben würden. Aber die Idee Europa, auch wenn man sie in ihrer Durchführung kritisieren kann, ist auch total wichtig und hat uns gerade im Bereich Antidiskriminierung und Gleichstellung unheimlich viel gebracht. Die letzte Errungenschaft ist die Equal Pay Richtlinie, also die Entgelttransparenzrichtlinie, die nochmal echte Verbesserungen im deutschen Recht bringen wird, wenn sie dann endlich umgesetzt wird, die wir hier schon lange versucht haben zu erkämpfen. Und deswegen ist ein Einsatz für ein starkes europäisches Parlament jetzt vielleicht so der allernächste und am leichtesten umzusetzende Weg, sich für kritische und gesellschaftsverbessernde, rechtsverändernde Mittel einzusetzen.
Wunderbar, dann schließen wir doch mit dieser 13. Ermutigung, die Welt mit den Mitteln des Rechts zu verändern, unser sehr, sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank, liebe Nora. Und an alle unsere HörerInnen noch einmal die Empfehlung, Jura Not Alone zu lesen. Wir haben jetzt über ein paar der Themen gesprochen, die darin in den einzelnen Kapiteln bearbeitet werden. Es gibt noch ganz viele weitere spannende Themen von dem Thema Demokratie, das du gerade noch kurz angerissen hast, über das Polizeirecht. Es geht um die Frage nach dem Eigentum im Recht. Es geht um das Arbeitsrecht, das Asylrecht. Es gibt ein völkerrechtliches Kapitel. Es geht um die Menschenrechte, um das Sozialrecht. Also wer da Interesse daran hat, sich in diesen einzelnen Themenbereichen anzuschauen, was gibt es für spannende Geschichten, die auch motivieren, um sich mit dem Recht für eine bessere Gesellschaft einzusetzen, dann möchten wir euch dazu herzlich einladen.
Feministische Fundstücke.
Dann sind wir jetzt wieder soweit, in dieser Folge zu unseren feministischen Fundstücken zu schreiten. Unsere Lieblingsrubrik, wo wir uns gegenseitig überraschen mit Kuriosen, mit Aufregern, mit schönen Empfehlungen, die feministisch sind, juristisch sind oder eins von beidem. Und liebe Dana, du darfst heute anfangen. Und liebe Nora, es ist bei uns so, dass unser Gast immer den krönenden Abschluss bildet. Das heißt, Dana wird jetzt beginnen.
Ja, ich habe heute eine kleine Podcast-Empfehlung dabei. Und zwar von dem Podcast Die JustizreporterInnen. Die hatten wir mit Sicherheit ja auch schon mal an der einen oder anderen Stelle bei den feministischen Fundstücken dabei. Ein Podcast des SWR und die haben jetzt Ende Mai anlässlich des Geburtstags des Grundgesetzes, 75 Jahre Grundgesetz, haben sie eine Interviewreihe mit verschiedenen Folgen veröffentlicht. Und eine dieser Folgen, die ist mit Professorin Anna-Katharina Mangold, Professorin für Europarecht in Flensburg. Und diese Folge möchte ich heute empfehlen. Es geht einerseits um die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes. Es geht unter anderem um das Thema der Menschenwürde. Es geht aber auch um das, was wir heute ganz kurz auch angesprochen haben unter dem Stichwort der Demokratie, der Gefährdung von Rechts. Es geht um die Frage nach Parteiverbotsverfahren mit Blick auf die AfD. Es geht darum zu überlegen, wie sicher ist eigentlich unser Grundgesetz vor Angriffen von Rechts. Welche Möglichkeiten gibt es vielleicht auch das Grundgesetz an der einen oder anderen Stelle noch zu verbessern, etwa mit Blick auf den Minderheitenschutz? Und ich finde, das ist eine sehr schöne Folge, die hier nochmal einen sehr guten Überblick auch gibt und auch einen guten Einblick und Einstieg irgendwie bildet in spannende Fragen rund um die Verfassung, unser Grundgesetz. Und deswegen möchte ich die heute empfehlen.
Sehr schön.
Tolle Folge, kann ich bestätigen.
Ja, ich habe auch ein Fundstück mitgebracht, was mir zugespielt wurde, freundlicherweise von Emmy aus der Geschäftsstelle. Vielen Dank, Emmy. Du hast mich mit diesem Fundstück begeistert. Ich habe es mir gestern direkt bestellt und freue mich drauf, es zu lesen. Es ist nämlich ein Reader, der vielleicht sowas wie den Kontrapunkt setzt zu eurem Buch, Nora, Jura Not Alone. Er heißt nämlich Unrecht im Recht. Nee, Unrecht mit Recht. Ein Reader zu Nationalsozialismus und juristischer Ausbildung. Und dieser Reader ist ein Projekt des Arbeitskreises Zeitgeschichte und Ausbildung des Forum Justizgeschichte e.V. Und dieser Arbeitskreis möchte für alle, die die juristische Ausbildung durchlaufen, neben der Methodik der Gesetzesanwendung auch dazu anregen, sich mit der Geschichte unserer Gesetze auseinanderzusetzen, insbesondere der, in der sie für Ideologien nutzbar gemacht worden sind. Also dieser Reader vermittelt Wissen darüber, wie durch Recht Unrecht eben manifestiert wurde und immer wieder manifestiert werden könnte. Wir haben ja die ambivalente Rolle des Rechts dann auch noch besprochen bei uns mit Nora gerade. Und das war natürlich ganz besonders eklatant in der Zeit des Nationalsozialismus. Was dort im Namen des Rechts und in der Form des Rechts getan wurde, ist keine abgeschlossene Rechtsgeschichte, sondern muss mit einer Auseinandersetzung mit konkreten Fragen für die Rechtswissenschaft und Praxis auch bis heute dienen. Deswegen stellt der Reader Normen vor, die im Nationalsozialismus eingeführt wurden, nationalsozialistisch ausgelegt wurden oder infolgedessen konstituiert wurden. Und Amy schreibt, dieser Reader macht einerseits wütend, weil einem noch einmal so richtig vor Augen geführt wird, wie sehr die historische Aufarbeitung und kritische Erinnerungskultur in der juristischen Ausbildung fehlt. Aber er inspiriert noch viel mehr dazu, sein eigenes Wissen zu schärfen, verinnerlichte Rassismen abzubauen und recht kritisch anzuwerden. Sehr lesenswert und kurzweilig. Und ich finde es ganz toll, weil es wirklich tatsächlich echt nochmal so einen ganz guten Kontrast aufmacht, zu dem eben das Recht kann als Mittel genutzt werden, um Unrecht zu beenden. Es kann aber leider eben auch als Mittel genutzt werden, um Unrecht zu legitimieren.
Ja, ein Fundstück, das ich auch nachdrücklich unterstreichen möchte. Ich habe den Reader auch schon bei uns in der Universität verteilt. Und gerade wir Lehrende sind ja auch verpflichtet, das deutsche Richtergesetz, das ja die Grundlage ist für die Arbeit an den juristischen Fakultäten. Das sieht ja mittlerweile auch vor, dass die Auseinandersetzung mit dem NS-Unrecht ein fester Bestandteil der juristischen Ausbildung ist. Und dafür ist dieser Reader einfach auch ein super Material, um sich gerade in der Position als Lehrende auch nochmal zu überlegen, an welchen Stellen kann ich hier das ein oder andere Thema vielleicht auch besonders gut in meine Veranstaltung einflechten.
Nora, was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich habe auch ein rechtshistorisches Fundstück mitgebracht. Das war jetzt nicht abgesprochen, aber bei 75 Jahre Grundgesetz liegt es vielleicht so ein bisschen nahe, dass man sich nochmal überlegt, so wo hätte man einhaken können. Und mein Fundstück ist Artikel 4 Absatz 3 des Verfassungsentwurfs, den die Mitglieder des Runden Tischs vorgelegt haben, 1990, am 12. März. Der Runde Tisch war ein Zusammenschluss aus den Blockparteien und SED-Massenorganisationen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, Kirchen, Opposition und so weiter in der DDR nach der Maueröffnung und vor der Wiedervereinigung. Und die Idee war, nochmal ein neues Modell zu entwickeln. Und insofern wurde auch eine neue Verfassung entworfen. Und ich lese mal diesen Artikel kurz vor. Artikel 4 Absatz 3 lautete nämlich in diesem ersten Entwurf: Frauen haben das Recht auf selbstbestimmte Schwangerschaft. Der Staat schützt das ungeborene Leben durch das Angebot sozialer Hilfen. Und ich fand das nochmal wirklich augenöffnend. Einerseits, weil Frankreich ja jetzt gerade auch das Recht auf Abtreibung in die Verfassung aufgenommen hat. Und auch zu sehen, dass es diese Diskussion nochmal 1990 gab. Das ist ja dann von den Ereignissen total überholt worden. Also es gab nie wirklich eine neue Verfassung für das geeinte Deutschland, auch so ganz grundlegende Diskussion darüber oder auch überhaupt nur ein Verfassungsreferendum über das Grundgesetz, sondern man hat einfach gesagt, ja, wir machen jetzt hier den Anschluss und fertig ist. Also sozusagen der Anschluss, das hört sich jetzt so NS-mäßig an, aber sozusagen die DDR tritt jetzt bei zur Bundesrepublik und damit gilt auch das Grundgesetz und das war's. Und wir machen jetzt hier keinen großen Trara. Es gab dann 1993 noch Diskussionen über den Artikel 3. Die sind auch dokumentiert worden. Das wäre ein alternatives Fundstück gewesen. Das ist aber leider vergriffen, das Buch. Das heißt, Frauenrechte im Grundgesetz des geeinten Deutschland von 1993 von Jutta Limbach und Marion Eckertz-Höfer herausgegeben. Das ist in der lila Reihe erschienen bei Nomos. Also wer in seine juristische Fachbibliothek jetzt gehen kann, Fachbereichsbibliothek, findet es vielleicht da in den Regalen. Man kann da eben auch nochmal nachlesen, was dann zumindest 1993 noch alles diskutiert worden ist, als wir dann endlich das Gleichstellungsgebot bekommen haben. Aber ich wollte das nochmal daran erinnern, weil jetzt 75 Jahre Grundgesetz auch heißt, über 30 Jahre jetzt verpasste Chance, das Grundgesetz nochmal neu zu denken und zu reformieren.
Mhm. Finde ich total spannend. Müsste man sich auch wirklich nochmal genauer angucken. Wäre vielleicht auch nochmal eine Idee für eine Podcast-Folge, nämlich die in Vergessenheit geratenen feministischen Forderungen, die ja insbesondere von den DDR-Frauen damals in die Diskussion reingebracht wurden und die irgendwie gerade aus westdeutscher Perspektive ignoriert und bis heute einigermaßen vergessen sind. Das würde sich, glaube ich, wirklich auch mal lohnen, da nochmal tiefer reinzuschauen. Super spannendes Fundstück.
Unbedingt. Von daher, uns geht der Stoff nicht aus und wir freuen uns auf die nächste Folge Justitias Töchter.
Ja, vielen Dank, Nora, dass du heute da warst.
Ja, es war sehr schön mit euch. Dankeschön.
Justitias Töchter. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.